Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Ralf Wiegand, Süddeutsche Zeitung, guten Tag.
Hallo Ralf, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Konstantin Wecker. Du leitest das Ressort Investigative Recherche bei der SZ und du hast letzte Woche mit deiner Kollegin Lea Weinmann zusammen eine Recherche über den Liedermacher veröffentlicht, weil der nämlich eine Beziehung mit einer Minderjährigen hatte. Erzähl mal, was genau ist da los?
Also das ist eine Geschichte tatsächlich über den, vor allem natürlich in München, wo die Süddeutsche ja beheimatet ist, sehr, sehr bekannten Liedermacher, Philosophen, Buchautor, Filmmusikschreiber, Schauspieler Konstantin Wecker, der nach unseren Informationen in den Jahren 2011 und 2012 ein länger dauerndes Verhältnis, wir haben es auch Beziehung genannt, zu einer anfangs 15-jährigen, dann 16-jährigen jungen Frau, einem Mädchen hatte, die sich damit eben jetzt an uns gewandt hat, um ihre Geschichte zu erzählen. Und das haben wir getan.
Es ist fast 15 Jahre her. Warum kam die erst jetzt? Warum lese ich davon erst heute?
Das ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte, wann Frauen, betroffene Frauen von solchen Machtmissbrauchsfällen, als denen ich das auch sehen würde, sich dann an wen auch immer wenden, an Strafvermittlungsbehörden, an Vertraute oder eben auch an Medien. Wir können darüber erst berichten, wenn wir es erfahren. Die Frauen können es erst erzählen, wenn sie dazu bereit sind. Es gibt sehr viele Gründe, das sehr lange für sich zu behalten. Vielleicht der größte ist immer die Scham, das überhaupt gemacht zu haben. Denn natürlich war das hier eine, wenn man so möchte, ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, das damals entstanden ist und das sich natürlich im Erwachsenwerden im Rückblick dann verändert und man dann vielleicht erkennt, in was für eine Geschichte man da reingezogen war. Und so würde ich das hier auch sehen.
Das war auf Gegenseitigkeit?
Ja.
Inwieweit kann denn eine 15-Jährige da auf Gegenseitigkeit, also inwieweit kann denn eine 15-Jährige überhaupt beurteilen, ob das nicht ein asymmetrisches Machtverhältnis ist, das wie Gegenseitigkeit aussieht?
Genau, das ist ja der Grund, warum wir sicher sind, dass man es berichten darf, weil es natürlich eben in der Wahrnehmung ist es Gegenseitigkeit. Er hat sie nicht, es ist ja keine Vergewaltigung, er hat sie nicht als Geisel genommen, er hat sie nicht in ein fremdes Land entführt, ihren Eltern entzogen oder sonst irgendwas, sondern natürlich ist es eine Geschichte gewesen zwischen einer jungen Frau, die den Künstler auch in irgendeiner Weise bewundert hat und einem Künstler, die diese Bewunderung ausgenutzt hat. Und daraus entstanden ist ein Abhängigkeitsverhältnis, so würde ich es dann eher nennen, als jetzt eine Beziehung zwischen dieser jungen Frau und dem prominenten Künstler. Und das für sich dann auch zu erkennen später, dass man ihm sagt, ich war nicht die Frau, mit der dieser Mann sein Leben verbringen wollte, wie er mir eine ganze Weile erzählt hat, sondern ich war, was auch immer für ihn, diese Erkenntnis ist eben, reift oft später und dann belastet sie sehr und kann traumatisierend wirken. Das ist zum Beispiel bei dieser Frau auch der Fall.
Wo habt ihr die Frau, Johanna heißt sie, wo hattet ihr die her? Ist die auf euch zugekommen?
Wir haben sie Johanna genannt, sie heißt anders in Wahrheit. Sie ist zu uns gekommen. Also es ist jemand, der den Weg in die Öffentlichkeit dann gesucht hat. Auf Umwegen, nicht direkt, nicht mit diesem krassen Vorsatz, ich gehe jetzt irgendwo hin und erzähle diese Geschichte. In unserer Recherche wird glaube ich, klar, wie viele andere Wege sie schon beschritten hat. Also Therapien, um die Geschichte aufzuarbeiten, direkte Kontaktaufnahmen über mehrere Jahre auch immer wieder zu Konstantin Wecker, um mit ihm über seine Verantwortung zu sprechen. Das alles ist passiert in den Jahren davor. Auch der Versuch, möglicherweise das strafrechtlich bewerten zu lassen, auch der war vorgeschaltet, bis dann irgendwie als Weg, bevor man platzt mit dieser Geschichte, weil man die Deutungshoheit darüber verloren hat, weil man nicht reden kann, weil man zu lange geschwiegen hat, bevor ihn das auffrisst, musste es raus. Und das ist dann oft der Weg auch an die Öffentlichkeit.
Und dann kommt so jemand zu euch in die Redaktion, sie erzählt ihre Geschichte. Ich gehe mal davon aus, ihr überprüft das dann und sagt, okay, da ist was dran, das hat Hand und Fuß. Gibt es danach trotzdem noch Diskussionen, ob ihr das bringen solltet oder nicht? Weil du hast eben so beiläufig gesagt, darum glauben wir auch, dass man das berichten darf.
Ja, die Diskussion über so etwas, die haben wir immer. Also der Skrupel, so tief in die Privatsphäre von zwei Menschen ja einzudringen. Das kann uns ja so und so ausgelegt werden. Aber ganz sicher berühren wir die Privatsphäre von zwei Menschen ganz extrem. Und die Skrupel Dürfen wir das? Wollen wir das? Ist das was für die Öffentlichkeit? Wen geht das was an? Die haben wir permanent bei solchen Recherchen, die sich um Machtmissbrauch drehen und auch um intime Details zum Teil. Auch das war hier der Fall. Die Frau ist dadurch, dass sie schon auch mit Anwälten gesprochen hatte, an einen Anwalt gekommen, der sie quasi zu uns gebracht hat. Also der ihr gesagt hat, wenn du das machen willst, brauchst du, es klingt jetzt eitler, als es klingen soll, eine Redaktion, die das kann. Wir haben da eine gewisse Erfahrung mit auch mit MeToo-Berichterstattungen und die hören sich das dann mal an. Und wir sind dann ja auch oft eine Instanz, eben nicht eine Strafverfolgungsbehörde, nicht eine Staatsanwaltschaft oder die Polizei, sondern wir hören ja erstmal zu. Und wenn dann bei uns auf unserer Seite auch ein Verständnis erwächst dafür, dass diese Geschichte eine ist, die ein öffentliches Interesse begründet, dann hilft das ja schon mal allein sehr viel, auch den betroffenen Frauen, dass sie gehört werden mit ihrer Geschichte. Und dann kommt aber trotzdem der Prozess bei uns, auch in Absprache mit unseren Juristen. Was können wir überhaupt und was davon können wir veröffentlichen? Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt?
Ihr schreibt ja doch recht explizit, ne? Also ich zitiere, schrieb ihr, er würde fast vor Geilheit zerspringen. Wie entscheidet man, weil das ist ja schon geschmacklos, also wie entscheidet man, sowas zu bringen oder eben nicht zu bringen? Oder anders gefragt, was habt ihr nicht gebracht?
Also wir haben Sachen nicht gebracht, die ich jetzt hier nicht nennen werde. Natürlich haben wir schon aussortiert und natürlich ist es ein schmaler Grat, um deutlich zu machen, um was für eine Art von Umgang es sich dort gehandelt hat. Denn man sieht, der Grundvorwurf in dieser Art von Verbindung, die diese beiden Menschen, diese sehr ungleichen Menschen miteinander hatten, war eben, dass einer bestimmt hat und eine nicht bestimmen konnte. Und dass es eben auch nicht so eine, wie soll man sagen, so ein, man landet dann ja ganz schnell bei diesen Groupie-Geschichten. Man steht irgendwo vor einer Bühne und himmelt einen Star an und dann gibt es irgendwo eine Feier, eine Party, eine Begegnung, eine Disco, in der man dann landet und dann landet man irgendwo im Bett und am nächsten Tag ist alles vorbei. Diese Geschichten kennen wir alle. Hier, glaube ich, sieht man durch die Schilderungen auch des Weges, den diese doch fast eineinhalbjährige Verbindung genommen hat, wie sich das entwickelt hat und wie er es auch beeinflusst hat und wie er sie vielleicht auch beeinflusst und manipuliert hat, was ja der Grundvorwurf auch in der Recherche ist, ist ja sein manipulatives Verhalten auch. Und ich glaube, dass man das an einzelnen Beispielen demonstrieren muss, indem man tatsächlich die Wortwahl wiedergibt. Zumal ein Kollege von mir sagt immer, Konstantin Wecker habe seine Karriere auf dem Image des zärtlichen Rumpelmanns aufgebaut, was ich einen tollen Begriff finde. Und die Zärtlichkeit können wir in vielen dieser Nachrichten an diese junge Frau einfach auch nicht erkennen. Also es gibt auch ein sehr großes Gefälle zwischen dem Bild, das er für die Öffentlichkeit aufgebaut hat und dem Verhalten, das er hier über eine recht lange Zeit auch zeigt.
Du hattest eben gesagt, Justiziables ist so nicht gefunden worden, von der Anzeige ist abgeraten worden. Das gibt's bei MeToo-Geschichten ja immer wieder. Es gibt nichts Justiziables. Also geht man vor die Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit praktisch und lässt die dann zu Gericht sitzen. Ist das ein guter Weg? Abgesehen davon, dass es vielleicht der einzige ist?
Also ich würde mir das nicht anmaßen, das generell zu beurteilen, ob das ein guter Weg ist. Es ist auf jeden Fall ein Weg und es ist auch ein legitimer Weg und es ist auch ein Weg, der es eben schafft, diese Macht, die der andere über einen hatte, auch mal zu brechen, indem man seine eigene Geschichte erzählt. Also ich glaube, dass das ein Motiv ist, das total legitim ist. Wir haben natürlich unter jetzt medienrechtlichen Aspekten immer den Punkt, dass das öffentliche Interesse übersteigen muss den Schutz der Privatsphäre. Also wir müssen sozusagen, die Relevanz unserer Geschichte muss so sein, dass es klar ist, dass wir damit auch in die Privatsphäre dieser Menschen und vor allem dann auch sie hat ja ihr Einverständnis gegeben, er wird mit so einer Recherche konfrontiert und das muss eben durch öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Und ich glaube persönlich, dass das der Fall ist, wenn wir letztlich als Gesellschaft uns weiterentwickeln wollen, dann können wir das doch nicht ernsthaft immer davon abhängig machen, was das Strafgesetzbuch erlaubt und was es verbietet. Wenn wir eine Gesellschaft hätten, die sich nur an der Kante dieser Gesetze entlang bewegen würde und würde alles tun, was erlaubt ist, was wären wir dann eigentlich für eine Gesellschaft? Wir haben ja auch Verabredungen miteinander, um friedlich und auch würdevoll zusammenzuleben, die eben unterhalb des Strafgesetzbuches liegen können. und wir trotzdem alle wissen, dass man es nicht tut. Und ich glaube, wenn die Fälle so eindeutig sind wie hier, wo ich jetzt zumindest mal niemanden kenne, der selbst vielleicht ein Kind in dem Alter hat und dann sagt, naja, wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt. Ich habe niemanden getroffen, der so denkt.
Du hast eben schon mal angedeutet, wie euch das ausgelegt worden ist. Das ist die Öffentlichkeit, in die diese Geschichte. Wie hat die Öffentlichkeit denn eigentlich reagiert auf die Geschichte? Was hat die Leserschaft dazu gesagt?
Also ich fand es diesmal sehr, sehr interessant, weil wir den Umstand hatten, dass wir so auch ein bisschen aus Produktionsgründen und aus Platzgründen die Online-Berichterstattung an einem Tag hatten und die Printerstattung am Tag darauf. Also wir hatten quasi 24 Stunden die Geschichte schon online, bevor sie dann gedruckt bei den Leuten im Briefkasten lag. Und die Online-Resonanz, also die Resonanz der Menschen, die die Geschichte bei uns im Netz gelesen haben, die in Foren oder in Social Media sich geäußert haben, das war total inhaltliche Kritik. Also die haben sich mit der Sache beschäftigt. Da wurden wir eher dafür kritisiert, dass wir mit Konstantin Wecker viel zu milde umgegangen seien. Warum nennt ihr es nicht Missbrauch, wenn es doch Missbrauch ist? Warum schreibt ihr von Beziehung? Sowas kann keine Beziehung sein. Das waren die Kritikpunkte, die da kamen. Und generell aber gab es eine große Normalität darin, dass das an die Öffentlichkeit gehört, wenn wir solche patriarchalische Strukturen als Gesellschaft einfach abbauen wollen. Auch als präventives Signal an die Leute, die noch dabei sind, solche Dinge zu tun, ihnen zu sagen, die Frauen können das alles erzählen und dann steht ihr möglicherweise auch mal so da. Also das war die Diskussion im Netz. Und als dann die Geschichte gedruckt bei den Leuten lag, bei unserer Kundschaft, die treue SZ-Leserschaft, die Print-Abos hat, ist also ganz gewiss älter als unsere Online-Kundschaft.
Sind dann die mit den Leserbriefen, ne?
Genau, es sind auch keine Leserbriefe mehr, es wird nicht mehr die Schreibmaschine rausgeholt, sondern natürlich auch das E-Mail-Programm geöffnet und dann werden uns E-Mails geschrieben auf verschiedene Kanäle. Es erreicht dann manchmal die redaktions.de-Adresse oder auch uns direkt als Autorin, Autor. Verschiedene Forum ist eine Adresse, die wir haben. Also es kommen über verschiedene Kanäle dann klassische E-Mails rein. Und die den deutlichen Bezug zu der Printberichterstattung haben, wo es die Titeloptik war, also es war nicht die Aufmachergeschichte auf der Seite 1, aber die Aufmacheroptik auf der 1, also oben das große Bild mit einem Teaser. Und dann doch in der Ausführlichkeit der Geschichte fast zwei Seiten im Feuilleton, also eine Doppelseite. Und das hat eine enorme Wucht offensichtlich entfaltet und unsere Printleser, ich würde jetzt mal sagen, verstört.
Verstört?
Verstört. Die Reaktionen waren doch eher, also wir haben auf die Printberichterstattung eigentlich nur negative Kritik bekommen, was die Opulenz der Geschichte angeht, die Detailtiefe, die boulevardeske Aufmachung, das Thema, das nicht in die Öffentlichkeit gehöre, manchmal auch Bemerkungen wie ältere Männer und junge Frauen, das gäbe es seit Goethe.
Das macht es nicht besser.
Wir haben jedem und jeder Einzelnen geantwortet. Es sind überraschend viele Frauen auch unter den Leserbriefschreibenden, die auch kein Verständnis dafür haben, weil sie alle ein bisschen das Motiv auch oder viele das Motiv unterstellen, die Frau sei entweder geltungssüchtig oder wolle eben oder wir seien klicksüchtig oder auflagensüchtig. Das ist ganz komisch, dass das so auseinandergefallen ist, habe ich in der Form noch nicht erlebt. Also in der Resonanz von Digitallesern und Printlesern.
Dass sich so viele Frauen beschweren, finde ich ehrlich gesagt verblüffend, weil normalerweise kenne ich das, liegt wahrscheinlich auch an meinem Geschlecht. Ich bin Mann, wenn ich mit Männern über dieses Thema rede, sagen Männer tendenziell, ist ja nicht so schlimm. Frauen verstehen dieses Ding eigentlich sofort. Was ist an euren Printleserinnen anders?
Ich glaube, da müsste man sie genauer kennen, da müsste man vielleicht auch die Altersstruktur genauer kennen oder man müsste.
Ich hatte Hoffnung, dass ihr da irgendwelche soziodemografischen Daten noch habt. Also.
Nein, wir kommunizieren mit diesen Leuten ja auch. Es ist ja nicht mehr, dass wir wissen das alle, die wir in den Medien arbeiten. Wir werden jetzt nicht mehr zugeschüttet von Anzeigenkunden mit Geld, sondern wir leben von unseren Leserinnen und Lesern und wir nehmen die ernst, weil sie unser Geschäft inzwischen bezahlen. Wir verkaufen unsere Inhalte an diese Leute und wir möchten, dass diese Leute verstehen, warum wir was machen. Und wir haben also auch, wir wussten, dass wir bei solchen Berichterstattungen immer eine hohe Resonanz haben, so oder so. Also wir brauchen Antworten auf Fragen, die wir ein bisschen voraussehen können, die sammeln wir auch vorher. Also wir machen uns Gedanken darüber, was könnten wir gefragt werden. Also ein paar Dinge hast du auch gefragt, warum melden sich die Frauen so spät, warum macht ihr das überhaupt, warum seid ihr so detailliert, diese Dinge bereiten wir natürlich vor und die nützt uns dann auch, wenn wir diese Leserbriefe beantworten und manchmal kommt dann auch nochmal was zurück, ich verstehe ihre Motive jetzt besser oder so, aber ich bleibe bei meiner Meinung, ich fühle mich peinlich berührt. Also viele fühlten sich auch einfach, glaube ich, sie haben das Gefühl gehabt, wir machen sie zu Voyeuren und ziehen sie in das Schlafzimmer dieser Leute rein. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sogar verstehen kann. Ich kann natürlich auch aufhören zu lesen, aber ich kann verstehen, dass man sagt, too much information für meinen Geschmack jetzt gerade, weil wir haben ja auch darüber geredet, müsst ihr so detailliert sein. Wir haben eigentlich versucht, in dieser Geschichte zwei Dinge zu erfüllen. Das war uns ganz wichtig, auch beim Schreiben, dass wir sie, die Betroffene, nicht nackt ausziehen in dieser Geschichte und dass wir ihn, den mutmaßlichen Verantwortlichen für die ganze Sache, nicht demütigen. Und das ist aber möglicherweise nicht bei allen so angekommen. Und bei Frauen will ich nicht drüber spekulieren, warum. Ich habe das schon bei Rammstein damals erlebt. Ich will eigentlich die Geschichten nicht miteinander vergleichen, aber ich habe auch in meinem eigenen Bekanntenkreis Frauen, die so zwischen 50 und 60 sind und zu Rammstein-Konzerten gehen, ist nicht unüblich, und die das alles nicht hören wollten. Die wollten das einfach nicht hören, nicht wahrnehmen oder sagen halt, so ein bisschen bügeln es dann so weg mit, sei du mal so lebenserfahren wie wir jetzt, dann wirst du schon sehen, das gibt sich alles wieder oder du verstehst es irgendwann oder ich wäre auch gerne nochmal so jung. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt.
Ist das, also Wecker ist, also ihr seid eine Münchner Zeitung, Wecker ist ein Münchner Star. Ist das eventuell eine große oder eine unüblich große Nähe zum Gegenstand der Berichterstattung?
Kann auch sein. Ja, es kann sein, dass wir auch...
Nestbeschmutzung?
Ja, ein bisschen das und auch, das muss man auch sagen, das Wecker ist ja nicht nur jetzt ein Künstler, den hörst du ja nicht so nebenbei und dann hast du mal ein Lied, ganz und gar nicht, sondern das ist ja...
Politische Instanz, ja.
Genau, es ist eine politische Instanz, es ist für manche auch eine Lebenseinstellung, es ist auch ein Lebensbegleiter für viele. Wir waren bei Konzerten noch in Rosenheim zum Beispiel und meine junge Kollegin war dort, Lea Weinmann, die hatte jetzt nicht so eine Riesenerwartung in Konstantin Wecker, was da wohl ist. Da waren sehr viele Menschen ein bisschen gesetzteren Alters, die wahrscheinlich aber schon vor 40 Jahren auch in Schwabing vor irgendeiner Bühne ausgeflippt sind. Da stand auch schon Konstantin Wecker drauf. Und jetzt sozusagen diese Menschen zu verlieren, die einem ja auch ein politischer Kompass waren und wo man dachte, wenn auch alles irgendwie zusammenbricht und wenn wir alles moralisch in Frage stellen müssen, das ist einer von den Guten. Das aufgeben oder daran zweifeln zu müssen, tut ja auch ein bisschen weh. Und Konstantin Wecker-Fans sind, glaube ich, wirklich, wirklich sehr, sehr treue Menschen. So ähnlich wie SZ-Leser. Und in der Schnittmenge kriegen wir es dann halt ab und ein bisschen auch wahrscheinlich eher.
SZ-Leser ist nochmal ein schönes Stichwort. Du sagtest, ihr steht mit dem im Austausch. Beantwortet ihr alle Mails? Also wer auch immer schreibt, kriegt eine Antwort oder wie macht ihr das?
Also das machen wir inzwischen so, ja.
Braucht man da nicht eine ganze Abteilung für?
Naja, es ist überraschend wenig eigentlich schon immer. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben, dass es mich immer wundert, wie viel 100.000 Mal solche Texte letztlich gelesen werden und wie wenig Leute wirklich sich die Mühe machen, dann darauf was loswerden zu wollen, direkt an die Zeitung oder an die Autorinnen oder Autoren. Also wenn wir jetzt so wie hier mehrere Dutzend Zuschriften kriegen, ist das wirklich sehr viel. Also jetzt über diesen klassischen E-Mail-Weg. Was ganz anderes ist natürlich, wenn man die Kommentarspalte offen hat oder wenn wir auf Instagram sind, da flutet es uns, da moderieren wir ganz normal und gehen rein, wenn die Dinge entgleisen oder wenn wir glauben, wir können eine Zusatzinformation reinwerfen, die vielleicht das Thema wieder ein bisschen in die Spur bringt, dann schreiten wir da ein. Da haben wir natürlich eine Monitoring-Abteilung eben in unserem Social-Media-Ressort, die dann auch darauf vorbereitet sind, hey, da kommt eine heikle Geschichte, wir haben vielleicht mal ein, zwei Leute mehr im Beobachten dieser Kommentare. Und bei den Leserbriefen ist es aber so, da wissen wir ja, dass es bei den klassischen Leserbriefen, dass es meistens die Leute sind, die Zeitung abonnieren und mit denen treten wir dann in Kontakt. Wir haben da eine Person in unserer Leserbriefredaktion, die auch der Social Media Abteilung angeschlossen ist. Der nennt sich bei uns dann Leseranwalt. Das ist ein ganz toller Kollege, der Tom Sawyer, der einfach auch ein wirklich, wirklich kluger und sehr netter Mensch ist, der in seiner Ansprache immer einen guten Ton trifft.
Und der heißt wirklich Tom Sawyer?
Der schreibt sich ein ganz klein bisschen anders, aber er heißt Tom Sawyer.
Ach so, okay.
Ja. Cool. Ja. Wir suchen noch nach einem Huckleberry, aber den haben wir noch nicht, aber wir haben den Tom Sawyer und der ist uns genauso lieb wie der andere, weil er für uns unglaublich viel auch natürlich uns Arbeit abnimmt, weil wir die 1, 2, 3 Briefe bei einer normalen Berichterstattung, die beantworten wir selber. Das ist auch der Wunsch der Chefredaktion und wir machen das in der Regel auch. Und meistens ist das auch gut, weil die Leser sich freuen und die Leserinnen, wenn man mit ihnen Kontakt aufnimmt und die allermeisten kann man auch, mit denen kann man sich dann argumentativ austauschen, auch wenn der Brief vielleicht der erste ein bisschen böse ist. Und in diesem Fall, wenn zu viele sind, besprechen wir uns mit unserem Leseranwalt, sagen ihm, hey, da kommt was, bereite ich drauf vor. Und dann gibt er uns so ein bisschen Rückmeldung. Wir erarbeiten dann auch ein paar Antworten zusammen. Manche kann man eben benutzen oder er hat einen Baukasten aus unseren Argumenten und versucht uns dann da in der persönlichen Ansprache. Also es ist wirklich nicht jetzt kein Massenbrief, sondern er beantwortet jeden Brief individuell. Aber die Argumente sind manchmal die, die wir eben zusammen uns zurechtgelegt haben, dann auch für die Fälle.
Wie geht's eigentlich Johanna jetzt? Also werden solcherlei Zeuginnen dann eigentlich so längerfristig von euch betreut oder ist dann auch Schluss, wenn die Geschichte einmal erschienen ist?
Nein, also erstmal ist es ja so, es ist ja auch nicht ein Gespräch, das man vorher hat, sondern wir haben uns mit ihr, sagen wir mal, 3-mal physisch getroffen über einen längeren Zeitraum. Das waren immer mehrere Stunden und natürlich dann auch immer wieder noch Nachfragen gehabt. Wir wollen ja auch, wir glauben natürlich nicht, wir können nicht, wir haben ein hohes Vertrauen zu ihr aufgebaut, das merkt man ja auch, also man schätzt ja auch ein bisschen eine Glaubwürdigkeit ab, aber bei ihr ist es trotzdem so, auch wenn wir die innere Bereitschaft schon längst haben, ihr eigentlich alles glauben zu wollen, versuchen wir immer noch, müssen wir auch alles zu belegen, was man belegen kann. Also wir fragen dann schon manchmal echt penetrant nach, hast du da noch die Eintrittskarte von dem Konzert oder weißt du noch, in welcher Stadt das Hotel war oder kannst du dich an dieses Detail noch erinnern oder war jemand dabei oder hast du diese Geschichte früher schon jemandem mal erzählt, können wir mit der Person sprechen? Das tun wir ja immer wieder, also hat man auch lang Kontakt in dem Prozess, bis es überhaupt soweit ist und wir veröffentlichen und dann danach bleiben wir natürlich auch in Kontakt, sofern die Johanna das möchte und wir möchten uns mit ihr auch nochmal treffen. Sie war jetzt leider ein bisschen krank. In der Zeit der Veröffentlichung wir haben kommuniziert, sie war total, ihr hat es unglaublich viel bedeutet, dass so viele Menschen, die jetzt in diese Recherche und in die Veröffentlichung involviert waren, ihr einfach auch geglaubt haben und ihr zugehört haben, so oft und so tief. Und sie es geschafft hat, uns Dinge zu erzählen, wir haben es auch an einer Stelle mal geschrieben, sie hat gesagt, es ist ja auch schambehaftet, wenn wir in ihren E-Mails lesen dürfen. Und wir lesen ja nicht nur, wir müssen ja auch Kontext herstellen. Also wir lesen nicht nur die eine Mail, wo das knackige Zitat drin ist, sondern wir müssen ja auch gucken, in welchem Kontext habt ihr denn damals miteinander kommuniziert? Hast du ihn zu irgendwas gedrängt? Also, dass da nicht ein Bild entsteht, das wir nicht kennen, sondern dass wir das ganze Bild haben. Und das bricht man natürlich dann nach der Veröffentlichung nicht einfach ab. Aber es ist auch nicht so, dass da Freundschaften entstehen oder sowas, sondern wir interessieren uns dafür, wie es ihr damit geht, ob ihr das auch wirklich hilft, weil ich glaube, das ist auch für uns interessant zu wissen, welchen Impact hat diese Veröffentlichung eigentlich auf die Betroffene direkt jetzt auch im Nachklang. Und so werden wir mal versuchen, den Kontakt auch zu halten, eine Weile.
Man soll ja auch immer die andere Seite hören, ne? Welchen Impact hat das denn jetzt eigentlich auf Konstantin Wecker gehabt? Wie hat der denn reagiert?
Also wir haben, wissend, dass das eine Geschichte ist, in die man nicht viele Leute reinziehen sollte, die das nichts angeht, haben wir versucht, die Kommunikationskanäle mit Konstantin Wecker zu wählen, von denen wir wussten, dass sie seine privaten sein müssen. Und haben eben zum Beispiel auch die Nummern und E-Mail-Adresse ausprobiert, die er damals schon in diesem direkten Kontakt mit der Johanna verwendet hat. Und um ihn halt direkt zu konfrontieren, nicht über ein Management gehen zu müssen oder sowas. Und das hat auch geklappt. Also wir haben diesen Kontakt relativ schnell zu ihm aufbauen können und haben dann versucht, ihn zu einem persönlichen Gespräch zu bewegen, um die ganze Geschichte also Auge in Auge zu besprechen. Weil man muss sich vorstellen, so wie wir jetzt reden, kann man vieles erklären, abfangen. Die Sprache ist eine andere als die Schriftsprache. Wenn wir konfrontieren, klingt das wirklich hart. Das journalistische Konfrontieren ist ein Staccato von trifft es zu, dass sie dies oder jenes dann und wann getan haben. Und das wollten wir eigentlich vermeiden und wollten uns deswegen mit ihm treffen, haben das zweimal angeboten. Wir wären überall hingefahren, wir kannten die Turnierpläne, wir haben ihn kontaktiert an den spielfreien Tagen, damit er nicht abends irgendwie auf der Bühne mit diesem Ding im Kopf rumläuft, und er hat uns aber immer wieder auf die schriftlichen Fragen verwiesen. Das haben wir dann auch gemacht, und dann hat er nachdem er die hatte, nicht mehr kommuniziert, sondern dann eben meldete sich irgendwann ein Anwalt in seinem Namen. Und was jetzt ist mit ihm, das wissen wir tatsächlich nicht. Wir wissen nur, dass er weitere Konzerte abgesagt hat in Österreich, die noch für Anfang Dezember geplant waren. Und ansonsten hat der Anwalt sehr klar darum gebeten, keine weiteren Kontakte zu Konstantin Wecker zu haben. Wir haben auch im Momentan keine weiteren Fragen und respektieren wir das natürlich.
Aber er hat es ja im Grunde eingeräumt.
Ja.
Das ist eher unüblich, oder?
Ungewöhnlich, ja.
Normalerweise wird doch erstmal bestritten, so gut es geht.
Genau, ich glaube, dass uns war klar, als wir die Art der Verbindung zwischen Johanna und ihm dann kannten am Ende dieser ganzen Gespräche, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass er nicht weiß, wer das war, wann das war. Und man kann es eigentlich mit der Beleglage, mit den Nachrichten, die wir kannten, und mit dem Hintergrund, den wir kannten, wäre ein Bestreiten auch sehr schwierig gewesen, meiner Ansicht nach. Ich finde, den Weg, den er gegangen ist, der hat ein Gutes, nämlich er demütigt sie nicht damit, dass er sagt, du lügst. Und das stimmt nicht und das entspricht alles nicht der Wahrheit. Andererseits verlagert er natürlich alles ein bisschen in dieses Alkoholdelirium der damaligen Zeit, was auch wieder so, also ich kann mich kaum erinnern oder ich kann Details hat er ja auch, er widerspricht ja auch den einzelnen, oder er bestätigt die einzelnen Hergänge nicht. Er bestätigt diese seiner Meinung nach einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau und ist sich sicher, dass er keine strafrechtlich relevanten Handlungen begangen hat. Das ist das, was er quasi zugibt. Er entschuldigt sich auch bei dieser Frau. Er entschuldigt sich aber auch ein bisschen schräg meiner Ansicht nach bei seinen Fans, dass sie sich jetzt mit so einer Sache beschäftigen müssen. Das kann jetzt sich jeder ein Bild machen, ob das nötig war, aber er räumt es letztlich ein, dass es diese 1,5 Jahre an der Seite dieser Schülerin damals gegeben hat, und das ist eher ungewöhnlicher. Aber vielleicht auch in dem Wesen, wir haben ja kurz darüber gesprochen, wo Konstantin Wecker eigentlich steht, auch moralisch, politisch, als Vorbild, und vielleicht ist das, was man rauslesen kann, auch aus dieser seiner Persönlichkeit, dass er in diesem Punkt dann auch gesagt hat, wir reden da nicht drum rum, sondern wir räumen das ein.
Jetzt reden wir über Machtmissbrauch, so asymmetrische Beziehungen, Prominente oder auch Reiche und junge Frauen und sowas. Du schreibst unter anderem, dass vielen das Verständnis fehlen würde für solche asymmetrischen Beziehungen, für solchen Machtmissbrauch. Jetzt ist einer der Jobs des Journalismus ja, genau solche Dinge den Leuten immer und immer wieder zu erklären. Reicht es da eigentlich, alle paar Jahre mal den großen Hammer rauszuholen? Jetzt haben wir Konstantin Wecker, vor einiger Zeit hatten wir dann Rammstein, war ja auch so eine Geschichte. Also was kommt ja, alle paar Jahre gibt es einen, den großen Prominenten, an dem dann dieses Thema abgearbeitet wird. Reicht das?
Also natürlich reicht das nicht. Ich habe das, dass dieses Verständnis dafür fehlt, das hatte ich in einem Social-Media-Beitrag geschrieben, wo ich mal darauf hingewiesen hatte, auf dieses Auseinanderfallen der Reaktionen zwischen unseren Print- und Online-Lesern, wo ich eben spekuliert habe, dass da vielleicht ab einem gewissen Alter dann, dass es eine Generationenfrage ist, ob ich Verständnis dafür habe oder nicht, dass es so nicht mehr laufen darf. Nein, natürlich reicht das nicht. Letztlich reden wir über eine Bewegung, eine gesellschaftliche Fortentwicklung, dass wir eben heute immer wieder klar benennen können, diese Geschichten sind aus heutiger Sicht sowieso falsch, aber dass wir eben auch dahin kommen zu sagen, sie waren übrigens auch damals schon falsch, als sie passiert sind. Also 2011 oder 12 oder wie bei Rammstein war es ja noch viel später, und bei anderen Geschichten, die heute oft verklärt werden, die in dieser glückseligen Rock'n'Roll-Zeit liegen, war garantiert auch vieles mit unglaublich viel Leid auch für die Betroffenen dann verbunden, die das nur, wo es halt gar nicht in der Zeit diskutiert wurde, sondern wo es zur Folklore gehörte. Und ich denke schon, dass sich durch die MeToo-Bewegung und durch diese Leuchtturmfälle, die dann so rausragen, generell eine gesellschaftliche Debatte doch entwickelt hat, die ja auch in die Unternehmen reinstrahlt. Also wir sind heute alle wacher im Umgang miteinander, Männer und Frauen, Junge und Alte. In jeder Form von Diversität, glaube ich, nimmt man deutlich mehr Rücksicht aufeinander und auf die Individualität, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und ich glaube, darauf zahlen dann diese Geschichten eben auch ein, dass man sich immer mal in einem Moment in die Situation versetzt, zu sagen, muss ich den blöden Spruch jetzt machen oder schlucke ich ihn runter? Und ich glaube, es wird hoffentlich öfter runtergeschluckt und man geht anständig miteinander um. Und das ist das, was, glaube ich, in der Breite dann passiert.
Sozusagen also Konstantin Wecker als Wirkverstärker einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sowieso schon stattfindet.
Ja.
Warum sagst du dann, es reicht trotzdem nicht? Was müsste der Journalismus oder was könnte der Journalismus beitragen, um diese gesellschaftliche Debatte schneller zu einem Abschluss zu führen, was vielleicht ein bisschen naiv ist, aber ja.
Ja, ich glaube, das ist naiv. Ich glaube, es ist der Punkt, einmal zu sagen, wir machen die Geschichten weiter. Wir machen auch die Geschichten über Prominente weiter, weil anhand dieser Prominenz, anhand der breiten Debatte, die man damit auslösen kann, wird eben immer wieder über dieses Thema geredet. Die Zahlen, die Statistiken über Machtmissbrauch oder Missbrauch überhaupt von Schutzbefohlenen in der Familie, Schüler, Lehrer, Trainer, Sportlerinnen, haben wir doch in 1000 Fällen wird es auch beschrieben und dann sind es oft eine Menge Zahlen. Das passiert in so und so viel Haushalten, das passiert jeder x-ten Turnerin. Das geht dann manchmal so ein bisschen im Rauschen unter. Hier ist das die Verantwortung dieser Prominenten ist natürlich auch, dass wenn sie sich fehlverhalten, ihr Fehlverhalten so stark da steht, also auch so interessiert. Und dann kann man daran natürlich die Geschichte erzählen, die wiederum im Kleinen ganz vielen anderen Menschen passiert, ohne dass irgendjemand sich dafür interessieren würde.
Über die du auch nicht berichten kannst, weil Max Mütze aus der Seitenstraße ist ja jetzt nicht von öffentlichem Interesse, egal wie er sich verhält, außer er begeht wirklich eine Straftat, ja.
Genau, so ist es. Was fällt dann auf? In Lokalzeitungen findet jeder die Geschichten über den Fußballtrainer, der plötzlich aus dem Verein nicht mehr da ist oder vor einem Gericht steht, weil er beim Duschen in der falschen Kabine stand oder sonst irgendwas. Das passiert immer wieder mal. Das sind aber auch dann klassische sexuelle Missbräuche in diesen Umfeldern, die eben sehr gefährlich sind. Im Chor, bei den Pfadfindern, im Sportverein, in der Schule, in der Familie, auf der Klassenfahrt. Wir haben diese alle schon gehabt. Das, was wir aber nicht aufhören werden, ist, wenn uns solche Fälle bekannt werden und sie diese Grenze reißen, dass man sagen muss, das öffentliche Interesse an dieser Art von Fehlverhalten, das öffentliche Bild der Person, das alles erlaubt, hier wieder zu zeigen, es hört nicht auf und es muss aber aufhören, dann werden wir auch weiterhin solche Recherchen veröffentlichen, auch wenn wir die Diskussionen danach führen.
Ralf Wiegand, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Und falls das nicht reicht, haben wir noch einen Newsletter, der ist völlig kostenlos. Er heißt Der Überblick und der handelt davon, wie Medien funktionieren und woran sie regelmäßig scheitern. Auch den gibt's auf übermedien.de. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.